Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Augstein, lieber Kollege Augstein, sind Sie auch so aufgeregt wie ich? Ich meine, dass ich mich hier überhaupt frei machen können, zeitlich, in meiner Aufregung vor dem nächsten Fußball-Europameisterschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft, ist schon ein Wunder.
Sie und ich haben ja zusammen ein klitzekleines Fernsehformat, zwei Männer im Verbrenner, wo wir durch Berlin mit dem Auto fahren für RTL. Das haben wir vorhin gemacht und da kamen Sie mit einem Fußballhemd an und einer deutschen Fahne. Und Entschuldigung, Sie sahen aus wie ein Pfadfinder, irgendwie so aus dem Jahr 1962. Es war, ehrlich gesagt, kein schöner Anblick.
Das war das Trikot, das Sie jetzt beschimpfen und besudeln.
Ja.
Das Trikot des Sommermärchens 2006.
Ja, ich war froh, dass Sie nicht das lila, rosa farbene Läppchen anhaben, mit dem sozusagen unsere Jungs jetzt quasi unterwegs sind.
Also Sie machen sich darüber lustig.
Was ich verkaufe wie geschnitten Brot, noch nie hat sich ein solches Leibchen so gut verkauft. Wo man sieht, Fußball wird weiblicher, ich finde das gut, ich stehe dazu, ich finde es gut. Sie erinnern sich, es war die Flagge der Bisexualität oder was? Oder
ja, das war es.
Multi.
So, was Sie nicht begreifen ist, dass es ganz schön ernst ist, wenn es um Spaß geht und vor allen Dingen auch um Fußball geht. Denn ich glaube, und das wäre jetzt quasi mal der Test, ob Sie das auch so sehen. Ich glaube, wenn die Deutschen das Spiel gegen Dänemark gewinnen, das Achtelfinale und hernach ein Viertelfinale auch noch gewinnen, dann gibt es eine Euphorie, so einen Funken, der was auslöst in Deutschland, in der Breite der Bevölkerung.
Gegen Dänemark. Gut, aber es gab mal in der englischen Innenpolitik den Spruch, von diesem Politiker angegriffen zu werden, ist wie von einem Schaf angegriffen zu werden. Vielleicht handelt es sich mit den Dänen auch so, sozusagen. So, gegen Dänemark zu gewinnen, ist so, als würde man gegen ein Schaf gewinnen. Oder stimmt das gar nicht?
Das werden alle Dänen für den Rest ihres Schafslebens übel nehmen.
Ich verstehe von Fußball nichts. Ich interessiere mich für Fußball nicht. Was mache ich jetzt?
Sie gehören zu einer kleinen Minderheit. Denn nur mal kleiner Verweis, beim Spiel, was gar nicht mehr so wichtig war, aber immerhin ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz, da haben 25 Millionen Menschen zugeschaut. Das sind 75% Einschaltquote. Also wenn Sie sich nicht dafür interessieren, auch fein. Aber
Sie meinen, das darf ich?
Das ist so. Naja, bis zum Viertelfinale. Danach wird es nationale Pflicht zu schauen. Und wer das nicht macht, der wird wahrscheinlich ausgebürgert und dann nach Afghanistan abgeschoben.
Darf ich? Sehen Sie, und diese Art von zynischen Witzen ist eine gute Überleitung zu dem Thema, was mich viel mehr interessiert.
Ich würde
gerne mit Ihnen über sachliche, echte Themen reden. Deshalb bin ich hier. Ich bin dezidiert nicht hier, um über Fußball zu reden. Bitte.
Sie müssen auch nicht über Fußball reden, sondern über deutsche Befindlichkeit. Und der Punkt, den der Bundeskanzler jetzt die Tage im Bundestag gemacht hat, den hören wir uns für eine Sekunde an, das ist nämlich wichtig.
Auf diese Stärken müssen wir aufbauen, anstatt das Land kaputt zu reden. Manchmal erinnert mich das an das Geraune vor der EM. Noch Anfang des Jahres haben viele in Deutschland große Skepsis gehabt über die Zukunftsperspektiven von Fußball-Deutschland. Dann zwei wichtige Siege im Frühjahr, Spirit im Team und im Land hat sich ganz schön viel verändert. Und deshalb sage ich auch, was wir alle gemeinsam brauchen, ist Zuversicht und Selbstvertrauen in unsere Stärke und unsere Möglichkeiten.
Verstehen Sie, der Mann hebt darauf ab, dass die Begeisterung für den Fußball, der euphorische Moment, die Mannschaft funktioniert, die spielt irgendwie gut, man schaut da gerne zu, etwas ganz Reales auslösen kann, nämlich den Blick vieler Deutscher auf ihre eigene Lage, beziehungsweise auf den Blick, ist es jetzt halb voll das Glas oder halb leer, zu verändern. Und das hätte echte Auswirkungen auf Deutschland insgesamt.
Wenn Scholz der Trainer oder der Kapitän der deutschen Tischfußballmannschaft wäre, würde es ihm nicht gelingen, irgendeine Form von Begeisterung oder Elan zu erzeugen. Es liegt natürlich dann auch immer, es liegt am Trainer, sagt man das in Ihrem Sport. Es ist schon der Trainer das Problem. Wir haben ein Trainerproblem. Blume.
Das würde die CDU auch sagen. Mir geht es um was anderes, unabhängig davon, ob irgendjemand noch Herrn Scholz bzw. die SPD wählt. Und ich glaube auch nicht, dass selbst der Gewinn der intergalaktischen Allesmeisterschaft in allen Sonnensystemen für Deutschland etwas daran ändern würde, dass dieser Bundeskanzler weitgehend durch ist. Aber der Blick noch einmal auf die eigene Lage, auf die Lage des Landes, ist ja total zentral auch dafür, ob Deutschland nun langsam mal aus dem Quark kommt, mal anpackt, ein bisschen optimistischer wird oder in so einem lethargischen Pessimismus versinkt, der nicht ganz untypisch für unsere nationale Seele ist. Darauf will ich hinaus. Insofern ist es total wichtig, ob dieses bekloppte Dänemark-Spiel gewonnen wird. Und darum sitzen auch so viele Leute vorm Fernseher und fiebern damit.
Da ich von dem ganzen Thema nichts verstehe, muss ich mich jetzt einfach auf Zitate verlassen. Ich zitiere Angelika Slavik, Süddeutsche Zeitung, fantastischer Kommentar über den Unterschied des Verhältnisses zu Fußball zwischen Österreich und Deutschland, nachdem Österreich ja offensichtlich gerade irgendwie ganz doll gewonnen hat. Und sie sagt, und das finde ich wirklich toll, sie sagt, bei den Deutschen ist es so entweder Sieg oder Depression. Während man in Österreich sich eigentlich über die Niederlagen mehr freut als über die Siege, weil die Niederlage sozusagen eigentlich das ist, womit man eh rechnet und womit man auch besser klarkommt und der Sieg würde einen tendenziell überfordern. Das fand ich einen sehr lustigen, sehr klugen Text. Ich habe gesagt, lass es uns doch so machen wie die Österreicher. Die haben dieses ganze Problem nicht, worauf ich hinaus will. Ja. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Der Witz ist natürlich, die Art und Weise, wie sie darüber reden, zeigt ja schon, dass sie und dieses Land unrettbar verloren sind. Denn wer sich solche Gedanken überhaupt machen muss, der hat schon total verkackt. Merken Sie das nicht?
Nee, ich glaube, dieser Blick auf die Dinge wie in diesem Kommentar ist halt der Blick eines Fußballzwergs auf die Grasnarbe. Knapp drüber geguckt ist auch schon dabei gewesen. Aber das kann natürlich ein Fußballriese wie Deutschland, x-facher Weltmeister, Europameister, bliblablub, sich nicht leisten. Und mir geht es ja nicht darum, dass selbst der Gewinn einer Fußball-Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft jetzt die reale Lage der deutschen Chemieindustrie verändert oder die reale Lage von Menschen, die gerade ihre Arbeit verloren haben oder so. Trotzdem glaube ich, dass es um das kleine bisschen Funken geht, dass eine Stimmung, die so in Deutschland ja gar nicht entschieden ist, geht es uns jetzt schlecht oder geht es uns eigentlich gar nicht so schlecht oder wie wird die Zukunft, wird das alles ganz düster oder dann doch nicht und für mich privat vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, sondern richtig gut. Das kippelt so auf der Netzkante und ich glaube, dass der kleine Impuls, nationale Euphorie über ein paar Spiele bis zu einem Endspiel jetzt, den Ball auf der richtigen Seite der Netzkante runterfallen lässt.
Blome, ich verstehe Sie nicht, wir spielen doch gar kein Tennis hier. Ich meine, wobei ich sagen muss, weil wir sind ja hier auch ein Kulturformat, es geht ja nicht nur um Politik. Guckt euch alle The Challengers an, den neuen Film von Luca Guadagnino mit Zendaya. Ein fantastischer Film, geht nur um Sport die ganze Zeit. Es geht nur um Tennis, einer der großartigsten Filme, die ich in der vergangenen Zeit gesehen habe. Ich sage das jetzt auch ein bisschen zu meiner Ehrenrettung. Ich habe gar nicht grundsätzlich was gegen Sport. Ich habe bloß was gegen diese Mischung aus Fußball und Nationalismus, die vielleicht typisch ist für alle Länder, keine Ahnung, aber die hier in Deutschland mir echt auf den Sack geht.
Hier geht's, und das begreifen Sie nicht, hier geht's um die Befreiung. Die Befreiung von dieser komischen halbgrauen Wolke, die über diesem ganzen Land schwebt, weil sie nicht wissen, wie es so richtig weitergeht. Es sind ja auch viele Herausforderungen und blablabla. Das ist Freiheit. Dieses Spiel kann befreien.
Ja, ich merke es nämlich schon. Und jetzt kommen wir nämlich sozusagen auch zu meinem Thema, was mich wirklich interessiert. Vermutlich ist es auch demnächst so, wer sich nicht für Fußball interessiert, bekommt wahrscheinlich auch keine Kulturförderung mehr oder überhaupt keine öffentliche Förderung mehr. Und das muss er vorher nachweisen. Denn das würde passen zu dem, was hier im Moment läuft, in Berlin jedenfalls, ja, wo man jetzt der Meinung ist, dass der Verfassungsschutz klären soll, ob Leute, die Kulturförderung wollen, dazu überhaupt, ja, ich weiß nicht, ob sie die verdienen, ob sie dafür in Frage kommen und so. Stichwort Freiheit, das war's dann. Dann sind wir da, wo die Russen und die Chinesen jetzt schon sind. Und ich dachte, da wollen wir gerade nicht hin.
Lieber Augstein, wenn wir darüber reden wollen, dann müssen wir es präzise machen, weil es ein total spannendes Thema ist, aber lebt natürlich auch davon, dass es nicht irgendwie jetzt schon von Anfang an geframed wird in irgendeiner linksverzerrten, Entschuldigung, Art und Weise. Also worum geht es? Da sollen Kulturschaffende, die öffentlich gefördert werden, unterschreiben, dass sie, wie soll man sagen, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sich verpflichtet fühlen, sich also in diesem Rahmen bewegen wollen und sie allerlei Extremismen bis hin zum Antisemitismus abholzen sind, beziehungsweise dem eine Absage erteilen. Und um mal zu gucken, ob das auch so mit rechten Dingen zugeht, könnte im Zuge dieses Plans eine Abfrage beim Verfassungsschutz erfolgen, ob der oder die Träger, der oder die Person schon mal irgendwie auffällig geworden ist in einer Richtung, wo man sagt, das glauben wir dem jetzt nicht sofort, wenn der das unterschreibt.
Ja, also auch das, was Sie eben gesagt haben, ist so, dass sozusagen jemand, der sich für Demokratie, Liberalismus, offene Gesellschaft interessiert, dem sollten da schon die Socken von den Füßen fliegen, irgendwie vor Gruseln. Aber lesen wir es doch einfach vor. Zuwendungen dürfen nur bewilligt werden, wenn die Zuwendungsempfängerin oder Empfänger keine verfassungsfeindlichen Bestrebungen verfolgt oder unterstützt und keine demokratiefeindlichen, antisemitischen, rassistischen oder sonstigen extremistischen, menschenverachtenden Inhalte verbreitet.
So, das was bedeutet, hat, genau das habe ich doch gesagt. Genau das habe ich gesagt.
Nein, das haben Sie nicht gesagt, weil sonstige extremistische, menschenverachtende Inhalte, das bedeutet, der Verfassungsschutz prüft künftig, ob Kunst menschenverachtende Inhalte verbreitet.
Falsch. Falsch. Der Verfassungsschutz wird gefragt, habt ihr zu dem und dem Träger, dem wir so nicht ganz über den Weg trauen, einen Eintrag? Das ist wie die Frage, regelhafte Abfrage eines Warenhauses, bei der Schufa hat er schon mal seine Rechnung nicht bezahlt.
Diese ganze Sache ist eine Berliner Spezialität, ist eine Berliner Idee, die Idee eines CDU-Senats, der aus Gründen, die ich nicht verstehe, und das meine ich jetzt ohne Sarkasmus, ich verstehe nicht, warum dieser Senat versucht, sich den Kopf einzurennen an einer Wand, die eigentlich gar nicht da sein müsste, die man sich sozusagen künstlich schafft. Denn hier wird immer wieder versucht, Wissenschaft oder Kunst zu politisieren. Das ist so komisch bei einem CDU-Senat. Das ist eigentlich, müsste genau das Gegenteil der Fall sein. Es müssten eigentlich liberal denken und sagen, der Staat soll sich da rausnehmen. Der Staat hat sowieso viel zu tun. Das soll man den Gremien überlassen, die was davon verstehen. Stattdessen wird sozusagen Kunst und Wissenschaft soll politisiert werden. Das ist genau das Gegenteil von dem, wofür wir hier eigentlich stehen. Und das Problem ist, was am Schluss dabei rauskommen wird, ist, wenn Sie einer Behörde so etwas geben, ist, die Behörde wird größer, sie wird sozusagen sich mehr Kompetenzen anmaßen, sie wird mehr Dossiers anlegen, es werden mehr Anfragen gestellt, sie werden ein denunziatorisches System entwickeln, wo die Leute dann immer zu Künstlerinnen oder Theatermacher oder Malerinnen melden beim Verfassungsschutz. Es ist ein totaler Wahnsinn. Übrigens wird es auch gar nicht kommen. Ich glaube, es wird auch nie dazu kommen.
Sind Sie fertig?
Sie gucken mich so komisch. Naja, weil mich sind doch der Liberale von uns. Sie müssen doch eigentlich sagen, Wahnsinn, der Staat soll sich raushalten.
Was soll ich machen, damit ich auch zu Wort komme? Muss ich den Tisch umschmeißen? In eine reinhauen? Jetzt wirklich mal in aller Ruhe. Jetzt ist ein super spannendes Thema. Noch einmal.
Haben alle gehört. Er hat mir Gewalt angedroht. Jeder und jede hat es gehört.
Also, Sie haben angefangen mit, das politisiert die Kunst oder die Wissenschaft. Mein Eindruck war, die Hände war zuerst da. Die Wissenschaftler, die einen flammenden Aufruf für den Schutz und den Erhalt eines pro-palästinensischen Protestcamps mit sehr zweifelhaften Äußerungen in Sachen Israel verteidigen und fordern diesen Schutz und dass das Camp erhalten bleiben darf, die haben sich in den politischen Raum bewegt. Mein Eindruck ist, wenn sie sich auf eine Bühne stellen in Berlin, auf die Volksbühne oder auf eine andere und sagen, diese Kunst hier ist vollkommen unpolitisch, da werden sie ausgepfiffen. Die Leute wollen politische Kunst machen und offenkundig gibt es auch ein Milieu, die möchten politische Kunst konsumieren. Und
ja, da habe logisch, natürlich, aber der Staat hat sich doch daraus zu
halten
aus der
Moment, Kunst. Sie haben dem Staat und dem Verfassungsschutz und wem auch immer diesem Vorhaben unterstellt, er würde die Kunst politisieren. Nein, er nimmt eine politisierte Kunst zur Kenntnis und vermisst die Grenzen, denn es gibt Grenzen auch für die Kunst, es gibt Grenzen für die Meinungsfreiheit, also auch für die Wissenschaftsfreiheit, auch für die Kunstfreiheit.
Gesetze.
Und diese
die
werden
Grenzen
vermessen.
Sind die geltenden Gesetze. Entschuldigung, ja, natürlich, Sie haben vollkommen recht. Die Grenzen sind die geltenden Gesetze und die werden immer wieder, kommt es zu solchen Fällen, ich erinnere an Christoph Schlingensief, tötet Helmut Kohl, eine relativ sehr weite gefasste Auffassung von Kunstfreiheit und dann kommt sowas vors Gericht und das Gericht beschäftigt sich dann damit und sagt, hier wurde die Grenze der Kunst überschritten oder hier wurde sie nicht überschritten. Ich erinnere auch an das Gedicht, Gedicht ist gut, des Großkünstlers Böhmermann gegen den türkischen Premier Erdogan, ja. Wo sie es irgendwie so als Exempel hatten. Denn Teile davon waren sozusagen von der Kunstfreiheit gedeckt, Teile nicht. Das heißt, wir haben eine sehr gut funktionierende Justiz, die sich mit diesen Themen sehr ernsthaft auseinandersetzt. Aber es ist ein Thema für die Justiz und nicht für die Politik. Was hier passiert ist, dass die Politik sich anmaßt, sich ausdehnt in Bereiche, in denen sie nichts zu tun hat. Und übrigens, ich meine, Leute, die davon mehr verstehen als Sie und ich. Zum Beispiel der Hamburger Kultursenator Carsten Broster, der übrigens ein außergewöhnlich kluger Mann ist und nicht nur jetzt in diesem Fall, sondern der in den Jahren, in denen er da in Hamburg diesen Job hat, echt wahnsinnig kluge Sachen gesagt hat und sich auf eine sehr fortgeschrittene, wirklich echt bewundernswerte Art und Weise Gedanken macht über dieses schwierige Verhältnis von Politik und Kunst, hat gesagt, wer glaubt denn ernsthaft, dass gerade künstlerische Positionen und Werke so eindeutig sind, dass sie sich entsprechend kategorisieren lassen und dass in einer offenen Gesellschaft sich eben nicht jede demokratische Errungenschaft durch eine Verrechtlichung absichern lässt oder einen gesetzgebenden Prozess absichern lässt. Das ist sozusagen die richtige, kluge, liberale Haltung zu diesem Thema. Und die CDU radikalisiert sich. Und das ist eigentlich das, was mich interessiert. Denn, Entschuldigung, diese Sekunde geben Sie mir bitte noch. Dieses Gesetz wird auch in Berlin niemals kommen. Genauso wenig wie das, was von dem Kultursenator Cialo, was er vorher vorgeschlagen hat, was jeder ein schriftliches Bekenntnis abgeben soll, ist ja auch nicht gekommen, weil es passt nicht in unser System. Aber die CDU will das offensichtlich. Und Sie sollten mir mal lieber erklären, warum eine im Prinzip doch liberale Partei wie die CDU dabei ist, sich in diesen Fragen zu radikalisieren. Denn das ist eine Radikalisierung, was wir hier sehen.
Auch schon so einfach ist das nicht. Ich kann Ihnen nicht erklären, warum die CDU sich radikalisiert, weil ich nicht das Gefühl habe, dass sie sich radikalisiert. Das ist ihr Gefühl. Und vielleicht liegt es daran, an ihrer Wahrnehmung, was da nicht mehr passt, weil sie das falsch wahrnehmen. Wir reden von Förderung. Wir reden ja noch nicht einmal von Kunstfreiheit, jeder kann machen, was er will, bis zu einer gewissen strafrechtlichen Grenze von Beleidigung oder anderem, sondern wir reden von Steuergeld, wir reden von steuerlicher Förderung und wem man die zugutekommen lassen will, beziehungsweise wo eine Grenze ist, die bei Überschreitung dazu führt, kannst du von mir aus machen, solange das von Meinungsfreiheit gedeckt ist, aber Geld kriegst du dafür nicht aus diesem Steuersäckel. Das ist die eigentliche Debatte und darauf sollten wir es auch zurückführen, und auch eng da lassen. Und der Versuch, unmittelbar nach dem 7. Oktober des Berliner Kultursenators Diallo, das zu verschriftlichen, zu kodifizieren, ist halt gnadenlos in die Hose gegangen, weil er das ohne einen Juristen gemacht hat, offenkundig. Oder nur mit einem sehr, sehr schlechten Juristen. Und das muss natürlich rechtsfest sein. Und ja, ich weiß auch nicht, ob der Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, rechtsfest sein wird. Das werden am Ende Gerichte klären. Aber der Versuch ist doch nicht strafbar.
Strafbar?
Zu gucken, Moment.
Mann, Blome, dass es überhaupt irgendeine Form von rechter Kultur gibt, die gefördert werden könnte. Und dass es in dem Bereich Leute gibt, die irgendwie in der Lage sind, einen Förderantrag zu stellen, ist tendenziell eher unwahrscheinlich. Ich will es nicht ausschließen. Die Dinge verändern sich und so. War bisher aber noch nicht so das Hauptproblem, dass sozusagen gerade im rechtsradikalen Bereich irgendwie die Kultur so ausschlaggebend war. Sie erfinden, Sarkasmus aus, sie erfinden eine Chimäre, um dann sozusagen mit ihr zu versuchen, mein Argument abzuschrecken. Andersrum wird ein Schuh draus, wenn im Herbst in den ostdeutschen Bundesländern gewählt worden sein wird, werden dort AfD-Ministerinnen und Minister über Kulturförderung und auch über den Verfassungsschutz entscheiden. Und dann werden sie sehen, dass das alles totale Humbug ist, was Sie da gesagt haben, sondern die werden das genau so machen, wie die CDU das hier jetzt auch machen möchte. Die werden nämlich anfangen, politisch unliebsame Kultur unter Beobachtung zu nehmen, weil sie quasi als politischen Gegner identifizieren und werden versuchen, wie sie können, dieser Kultur Steine in den Weg zu legen. Und es kann doch nicht ihr Ernst sein, dass sie in der deutschen Hauptstadt es gut finden, wenn die CDU diesen Weg auch geht. Dazu müssten sie sich jetzt einfach mal äußern.
Es ist nicht der Weg. So geht der Vorwurf ins Leere. Der Weg hier ist, alles ist erlaubt, alles wird gefördert, außer ihr überschreitet Grenzen. Der Weg der AfD wird
das
sein.
Das ist die AfD-Argumentation.
Nein.
So argumentieren die Chinesen auch. Guck mal, pass auf. Die Chinesen haben es geschafft, von der Rückseite des Mondes Gestein nach Hause zu bringen. Hat noch keiner geschafft. Der Chinese würde Ihnen jetzt sagen, die Wissenschaftler, die diese Glanzleistung, wirklich ist eine Glanzleistung, vollbracht haben, waren doch vollkommen frei in ihrer Arbeit und in ihrer Forschung. Und nur in dieser Freiheit konnten sie auch diese Glanzleistung erbringen. Warum müssen die sich mit dem Schicksal der Uiguren beschäftigen? Es geht sie doch gar nichts an, kümmert sie auch gar nicht. Die Freiheit ist da, wo sie hingehört. Und da, wo sie nicht hingehört, ist sie eben auch nicht und funktioniert doch super. So argumentiert der Chinese. So haben wir bisher nicht argumentiert. Die CDU möchte das jetzt offenbar auch.
Ich glaube, es führt nirgendwo hin, lieber Kollege Augstein, wenn Sie den Umstand, dass Sie in China ins Gulag gehen, wenn Sie das Wort Uiguren aussprechen, gleichsetzen mit der Infragestellung einer Förderung, einer öffentlichen Förderung aus Steuermitteln für einen Kulturschaffenden, der ansonsten gerne unterschreibt, dass Israel von der Landkarte geputzt werden soll.
Stopp.
In Deutschland.
Das hat noch, also wenn das einer sagt, ist das übrigens tatsächlich inzwischen strafbar, soweit ich weiß. Und so funktioniert es eben auch nicht. Daran merkt man irgendwie so, dass sie ihr Heil in der Polemik suchen. Es ist auch egal. Nächstes Thema.
Blum. Nee, egal ist es nicht. Aber ich finde, die CDU und dieses Unterfangen mit der AfD gleichzusetzen, ist sowas von destruktiv und einfach fehlgeleitet. dass sie das Geschäft der Extremisten damit betreiben, fürchte ich. Ungewollt natürlich, denn das unterstelle ich Ihnen gewiss nicht, lieber Kollege. Aber Sie haben recht, lieber Kollege Augstein. Wir sollen uns übrigens häufiger ansprechen mit Namen. Mein Name ist Blome, Ihr Name ist Augstein. Weil es heißt, wir hätten so identische Stimmen, soweit ist es schon gekommen in all den Jahren. Boah.
Aber das verstehe ich nicht, weil ich komme doch aus Hamburg und Sie kommen, von woher kommen Sie nochmal?
Ich spreche astreines Hochdeutsch, weil das meinen Eltern wichtig war, die wir ja im Rheinland lebten. Und bei uns gab es Taschengeld in Zug, wenn
einer Rheinisch sprach. Können Sie Rheinisch reden?
Rheinisch.
Können Sie?
Rheinisch. Ich war lange nicht mehr da. Ich habe das hinter mir gelassen. So wie offenkundig diese Bundesregierung drauf und dran ist, jedwede wirtschaftspolitische Vernunft hinter sich zu lassen und nochmal mehr Schulden zu machen. Und ich finde es echt irre, einerseits, wie das kleine gallische Dorf sich da in den Weg wirft namens FDP und sagt, nee, machen wir nicht. Wir machen die Schuldenbremse nicht locker, zumindest nicht lockerer, als sie ohnehin schon ist. Und wir schaffen sie schon gar nicht ab. Und wie auf der anderen Seite die drei, wie soll man sagen, römischen Legionen drumherum in den drei Legionsorten immer weiter aufrüsten. Mit dem Ergebnis, dass keine Schulden machen, ist jetzt Schuld an allem. Und wenn wir die EM verlieren oder im Achtelfinale rausfliegen, wird irgendjemand von der SPD kommen und sagen, wir brauchen ein Schuldenprogramm für die Wiederaufforstung des deutschen Fußballs. Das geht nicht anders mehr, das ist eine Sonderaufgabe, wir brauchen einen Sondertopf, Sonderschulden.
Wie heißen die Legionen?
Barbarorum?
Ja.
Weiß ich nicht mehr.
Barbarorum, Aquarium und Laudanum? Egal. Ja, ich finde es interessant, dass Sie, also ich merke, bei dem Thema werden Sie ganz rot im Gesicht und Ihre Nasenflügel fangen an zu vibrieren und so, kann ich auch verstehen, ist auch eine tolle Sache. Nur meinen Sie eigentlich, dass die Wählerinnen und Wähler eine Partei eher wählen, wenn sie keine Schulden macht oder wenn sie Schulden macht oder kommt es den Leuten nicht einfach auf die Politik an, die dann gemacht wird? Also meine Frage ist, diese Fixierung, wir haben jetzt 0,4% des Bruttosozialprodukts an Neuverschuldung, um Gottes Willen, es geht alles. Oder ist es nicht viel wichtiger, welche Politik gemacht wird? Ein bisschen mehr Neuverschuldung, ein bisschen weniger Neuverschuldung. Interessiert das die Leute eigentlich?
Ja, die Antwort lautet ja. Ich glaube erstens, eine große Überschuldung, also richtig viele Schulden, würden den Leuten Angst machen, um Ihre Frage zu dem Teil zu beantworten. Und wenn es nur ein Hauch mehr ist als erlaubt, ja, dann würden die Leute wahrscheinlich nicht sofort irgendwie in Ohnmacht fallen und alle anderen wählen. Aber die Frage ist ja, führt Schulden zur besseren Politik? Das ist ja eine Behauptung von Ihnen oder meinetwegen von der SPD und von den Grünen. Also wenn wir bloß Schulden machen könnten, mehr als eigentlich erlaubt ist, dann könnten wir ja viel bessere Politik machen und dann würden uns die Leute wieder wählen. Und das stimmt nicht. Ich glaube nicht, dass man sich mit Schulden oder übermäßigen Schulden Stimmen in Anführung kaufen kann oder gute Laune kaufen kann. Das schafft die deutsche Nationalmannschaft, wir sprachen darüber, wahrscheinlich für wesentlich billiger Geld.
Aber ganz kurz, Sie sind ja also gegen diese Schulden. Okay, jetzt.
Ich bin nicht gegen Schulden. Nee, stopp, es ist jetzt wirklich wichtig. Ich bin nicht gegen Schulden. Die Schuldenbremse lässt übrigens einen Betrag von 15 bis 20 Milliarden Euro an neuen Schulden dieses Jahr schon zu, weil sie halt durchaus flexibel ist und atmet. Es ist gar nicht so ein super betonenges Korsett. Und die Frage ist nur, machen wir noch mehr?
Naja, also, Peer Steinbrück, ja, der Architekt der Schuldenbremse, hat gesagt, wir sollten von den USA lernen. Und die USA haben sich, ehrlich gesagt, um die Schuldenbremse überhaupt nicht gekümmert, sondern haben quasi Geld ausgegeben wie irre, um ihre total marode Infrastruktur auf den Weg zu bringen. Klammer auf, das wird Joe Biden trotzdem nicht die Präsidentschaft retten. Aber das ist grob unfair von den amerikanischen Wählern, denn das funktioniert vergleichsweise sehr, sehr gut in Amerika. Klammer zu, ist also ein anderes Thema. Peer Steinbrück war das, ja. Kein richtig Linker, Sie erinnern sich an Peer Steinbrück. Dann der Bundesverband der deutschen Industrie, auch nicht gerade eine Vereinigung irgendwie so von so Stamokap-Kapitalismuskritikern oder langhaarigen Gesellen vom Otto-Suhr-Institut. Ja, der Bundesverband der Industrie hat gesagt, wir brauchen ein Sondervermögen von 400 Milliarden Euro für öffentliche Investitionen. Das geht ja überhaupt nur über Neuverschuldung, ist schon klar. Das sind also lauter Leute, und dann könnte ich Ihnen jetzt noch eine ganze Phalanx von Ökonomen sagen, die sagen, so wie wir das in Deutschland handhaben, wirkt das die Konjunktur und die Wirtschaft ab. Ich rede hier gar nicht vom Sozialstaat und so, sondern die reden quasi wachstumsorientiert. Kommt das bei Ihnen an?
Natürlich. Wachstum ist in diesem Fall jetzt alles und natürlich klimaschutzkompatibles Wachstum, aber das haben wir, denn es ist bereits vom Energieverbrauch entkoppelt. Die Wirtschaft kann wachsen, ohne dass der CO2-Ausstoß zunimmt. Und der BDI übrigens hat nicht gefordert, die Schuldenbremse aufzuheben. Der hat gesagt, schichtet um. Wir hätten gerne 400 Milliarden übrigens in 10 Jahren, also 40 pro Jahr. Ist auch noch manchem sein Ganzes, aber nicht ganz so viel, wie es bei Ihnen jetzt klang. Die Frage ist doch, was ist uns wichtiger? Wenn Wachstum ganz oben steht, um den Zusammenhalt der Gesellschaft auch wieder vielleicht herzustellen, um irgendwie meinetwegen auch gute Laune zu schaffen, etc. pp., um in der Lage zu sein, der Stabilitätsanker in Europa bleiben zu können, auch wenn Frankreich anfängt zu kippeln mit Frau Le Pen, dann glaube ich nicht, dass der Staat Wachstum kaufen kann. Denn wenn er das könnte, würden es alle Staaten tun und die Hochverschuldeten, die super krass Hochverschuldeten, hätten das größte Wachstum. Das ist aber historisch nachgewiesen nicht der Fall. Der Staat kann kein Wachstum kaufen. Der Staat muss die Infrastruktur im Stand halten und das mag hierzulande eine Zeit lang unterbelichtet gewesen zu sein. Jetzt holt er das nach, noch viel mehr stoßartig Geld in dieses Unterfangen zu kippen, stößt an seine Grenzen im wahrsten Sinne des Wortes, weil ihnen die Bauarbeiter fehlen, weil es viel zu lange dauert zu planen. Sie müssen die Bürokratie abschaffen.
Ach, this is it. Es ist wirklich, ich meine, wir machen das ja schon eine Weile und ich erinnere mich daran, wie wir miteinander geredet haben über Wolfgang Schäuble, seinerzeit Finanzminister und die schwarze Null. Und ich ihnen gesagt habe, wer jetzt die schwarze Null macht und die Investitionen in unsere deutsche Infrastruktur verschleppt, nimmt Schulden bei der Zukunft, bei kommenden Generationen auf, die müssen das nämlich dann alles bezahlen. Und das hat sich auch ganz genauso bewahrheitet. Und damals haben sie auch genauso einen Unsinn geredet wie jetzt. Ja, nee, das können wir jetzt nicht, bla 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 bla. Und in Wahrheit, es war einfach ein riesen Fehler, den diese Regierung Merkel damals begangen hat mit dem Dogma der schwarzen Null. Und genau dieser Fehler, jetzt ist es nicht mehr die schwarze Null, dieses dogmatische Wort, die Deutschen und diese deutschen Journalisten, die haben einen solchen Vollschatten irgendwie so, weil immer so Popanzer aufgebaut werden. Das hat so was quasi Religiöses. Jetzt ist so die Schuldenbremse praktisch so das goldene Kalb, um das alle herumtanzen. Es ist echt, es ist einfach, es ist unsinnig. Das stört mich so. Es ist so, man hat, Sie doch auch, Sie haben quasi so eine Art emotionales Verhältnis dazu. Das ist fast ein libidonöses Verhältnis zum kein Geld ausgeben, so bei alles schön zusammenhalten.
Nein, ist doch Quatsch.
Doch.
Das einzige Verhältnis, das ich habe, ist das zur Vernunft. Und ich frage mich, ob der größte Sozialetat aller Zeiten, der nahezu größte Bundeshaushalt aller Zeiten, nicht genug Luft hat und übrigens die ganzen Nebenhaushalte, die man hingestellt hat für die Wiederaufrüstung der Bundeswehr etc., für den Klimaschutz, was man da alles noch an Nebentöpfen hingestellt, ob das nicht langt, wenn man mal genau hinschaut. Oder aber müssen wir davon ausgehen, dass das ganze Geld, das wir verausgaben oder das meinetwegen auch liegen bleibt, weil es nicht schnell genug abfließen kann, einfach genau so bleiben muss, weil es einfach so ist.
Ja, pass auf.
Und dann darf man, und dann muss man natürlich, wenn man mehr haben will, andere Dinge noch hinzufügen will an Aufgaben, neues Geld aufnehmen, frische Schulden. Aber ist es wirklich so, dass alles genau so ist, wie es
guter
sein
Punkt.
Muss?
Pass auf, jetzt sehen Sie doch, und jetzt ist es eben doch wieder so, dass wir uns doch gut verstehen. Nikolaus Blome und ich, wir verstehen uns eben doch gut. Jetzt gehe ich komplett auf Sie zu und mache eine 180-Grad-Drehung und behaupte das Gegenteil von dem, was ich eben gesagt habe. Denn eine Sache spricht natürlich total für die Schuldenbremse. Das ist, dass die Politik den Wählerinnen und Wählern ehrlich sagen sollte, was oder fragen sollte, was ist euch eigentlich wichtig? Was wollt ihr eigentlich wirklich? Und wir haben nur 1 Euro und wir können ihn nur einmal ausgeben. Geben wir ihn aus für Kindergärten oder für Waffen für die Ukraine? Zum Beispiel. Das wäre ja eine Frage, wo man sagt so, und deshalb sagt ja schon, das Verrückte ist ja schon, weil die Leute das ja wissen bei der SPD, sagt ja, die SPD-Leute, Putin darf mit seinem imperialistischen Angriffskrieg nicht durchkommen. Ist für die SPD ein Argument, die Schuldenbremse aufzulösen, weil sie natürlich ganz genau wissen, wir können diese Milliarden, Milliarden, Milliarden für die Ukraine nur dann ausgeben, auch künftig, wenn wir sie sonst woanders einsparen oder eben neue Schulden aufnehmen. Und weil man Angst hat, die Leute zu fragen, ist euch das mit der Ukraine eigentlich wirklich so wichtig, dass ihr Einsparungen wollt, möchte man lieber Schulden aufnehmen. Und da würde ich dann auch sagen, macht euch doch ehrlich, liebe Genossen und Genossinnen, und geht zu euren Wählerinnen und Wählern und sagt, pass mal auf, das mit den Kindergarten und den Schulen und den Autobahnbrücken, das wird jetzt nichts, aber dafür finanzieren wir die Waffen für die Ukraine. Das wäre doch zum Beispiel mal eine politische Ehrlichkeit. Da bin ich dafür.
Es ist schön, Sie turnen zu sehen. Auch
turnen?
Schön. Auch diese Riesenfelge am Kleinreck. Einziger Haken, wenn Sie jetzt halb rum sind und noch die andere Hälfte mitmachen, dann schlagen Sie mit dem Kopf richtig feste auf.
Hä? Was?
Es geht nicht um Kita oder Krieg. Ich hätte auch gerne mehr Kita-Plätze, wenn halt irgend jemand mal in der Lage wäre, die Gelder, die dafür bereitgestellt worden sind, auch wirklich zu verbauen. Scheint ein Problem zu sein, das sich auf B wie Bürokratie reimt. Zweitens, es geht nicht um Kita und Krieg, sondern es geht zum Beispiel um die Frage, brauchen wir eine Rente, die von den falschen Leuten genommen wird, oder könnten wir das Geld nehmen, was offenkundig fehlgeleitet worden ist, auch nach den Kriterien und Maßgaben derjenigen, die es ursprünglich mal beschlossen haben.
Ach, Rentner nehmen oder Rüstung ist auch gut. Kita oder Krieg, Rentner oder Rüstung.
Nein, nicht Rentner, sondern Leute, die für die die Rente mit 63 nicht gedacht war, kriegen sie ganz überwiegend, nehmen sie, weil sie es können, weil es so gebaut ist. Aber das war nicht der Sinn der Übung. Warum nehmen wir das nicht zurück?
Ich mache doch beim Bündnis Sahra Wagenknecht mit, und zwar als Texter für Wahlplakate. Kita oder Krieg, Rentner oder Rüstung. Ich glaube, ich habe da eine ganz, ganz große Karriere vor mir.
Beim Bündnis Sahra Wagenknecht sind schnelle große Karrieren möglich, aber vielleicht sind sie auch kurz.
Bis nächste Woche, Blome. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen. Danke und tschüss.
Wenn ich das bloß erwidern könnte.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.